Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
Hallo und herzlich willkommen zur eigentlichen Premiere von Troststoff. Stellt euch zwei Frauen vor. Die eine kommt mit der Hand fächernd in den Raum, um die letzten Zigarettenrauchkringel noch zu verscheuchen, und die andere drückt noch schnell das Papier vom Schokoriegel in der Hand zusammen. So sind Mariana Leki und ich uns begegnet. Sie aufgeregt, weil sie noch eine Lesung vor sich hatte und weil sie sagt, dass sie trotz vieler, vieler Lesungen immer noch Auftrittslampenfieber hat. Aber das war eben auch das erste Gespräch für diesen Podcast. Das ist jetzt alles schon ein ganzes Jahr her. Aber ich habe beschlossen, weil ja weder diese Bücher schlecht werden, noch so ein Gespräch über Trost und Literatur wirklich Spinnweben ansetzt, mit dieser Autorin zu starten. Es gibt zwei Bücher von ihr, die ich euch gerne vor dem Gespräch vorstellen möchte. Das eine ist Die Herrenausstatterin. Das ist eine Geschichte über eine junge Frau, Katja, die ihren Mann verliert, Jakob, ein Zahnarzt, der sie hintergangen hat, wie sich später herausstellt. In den Wochen nach Jakobs Tod versinkt Katja wirklich in tiefe Trauer. Mariana Leki lässt Katja sehr konkret trauern. Katja isst nicht, schläft nicht, wäscht sich nicht, steht stundenlang in die Luft und räumt in der Wohnung herum und streicht mitten in der Nacht das Badezimmer. Was nicht gut gehen kann, wenn man wenig sieht und nichts gegessen hat. Und in dieser Phase tritt Blank in Katjas Leben. Das ist ein freundlicher, älterer Herr, den Mariana Leki ausstattet mit einem schwarzen Anzug, schwarzen Schuhen und Krawatte, ovalen Brillengläsern und eben dem Nachnamen Blank. Ich habe beim ersten Lesen gezuckt. Mir gefiel dieser Auftritt von Blank überhaupt nicht. Der kam irgendwie aus dem Reich der Toten wieder, zurück in das Leben des Romans und wurde da quasi zum Geist, zum Schutzengel. Und mir sind solche Figuren eigentlich suspekt in der Literatur, weil sie so real erscheinen und so Superman-Kräfte immer haben. Und all das hat Blank eben nicht. Der ist wirklich der wird zum Freund und der ist tatsächlich mit den anderen Figuren im Roman auf Augenhöhe. Blank kommt zurück in den Roman, weil er seiner Frau beistehen will, die nicht um ihn trauern kann. Und seine Frau ist zufälligerweise Katjas Nachbarin. Und so wird er eben zum Schutzengel für Katja. Er füttert sie mit Astronautennahrung, er hält sie auch von ihrem geheimen Plan ab, Jakob so hinterher zu sterben. Und er steht ihr auch bei der Beerdigung bei. Und dann nistet sich noch ein zweiter Typ bei Katja ein ganz realer Mann, ein Feuerwehrmann, Armin, ziemlich kleptomanisch veranlagt, und der versucht Katja mit so 70er-Jahre-Karate-Filmen aus ihrer Depression zu reißen. Aber Katjas Zustand verbessert sich nicht. Sie hat, wie Armin sagt, einen Wackelkontakt mit der Realität. Das fand ich eine ganz schöne Umschreibung dafür, wie es einem gehen kann, wenn man trauert. Und Katjas Wackelkontakt, der wird eigentlich erst so richtig behoben, als sie zusammen mit Blank und Armin verreist. Aber darüber will ich gar nichts verraten hier. Ich will euch nur sagen, dass das eine wirklich sehr komische und aber auch traurige und irgendwie eine groteske, märchenhafte, aber auch eine sehr rührende Geschichte ist, die Mariana Leki hier erzählt. In einer Literaturkritik stand geschrieben, sie baue schlichte Sätze und würde sie wie Bretterstege über lebensphilosophische Abgründe legen. Und so habe ich das auch empfunden, dass hier jemand ganz leicht und oft auch heiter über ganz tiefe Gefühle schreibt. Das zweite Buch ist ein Buch, was in Deutschland zum Bestseller wurde und über das man eigentlich nicht viel sagen muss. Das heißt, was man von hier aus sehen kann. Und da geht es um eine kleine Welt in einem Dorf im Westerwald, um Großmutter Selma, die eine ausgeprägte Leidenschaft für Pralinen hat und viel Mitgefühl für Menschen, und um ihre Enkelin Luise, die die eigentliche Erzählerin dieser Geschichte ist. Und Mariana Leki spricht über diese beiden Figuren so in ihrer Lesung.
Als Selma sagte, sie habe in der Nacht von einem Okapi geträumt, waren wir sicher, dass einer von uns sterben musste, und zwar innerhalb der nächsten 24 Stunden. Das stimmte beinahe. Es waren 29 Stunden. Der Tod trat etwas verspätet ein, und das buchstäblich, er kam durch die Tür. Vielleicht verspätete er sich, weil er lange gezögert hatte, über den letzten Augenblick hinaus. Selma hatte in ihrem Leben dreimal von einem Okapi geträumt, und jedes Mal war danach jemand gestorben. Deshalb waren wir überzeugt, dass der Traum von einem Okapi und der Tod unbedingt miteinander verbunden waren. Unser Verstand funktioniert so. Er kann innerhalb kürzester Zeit dafür sorgen, dass die einander abwegigsten Dinge fest zusammengehören. Kaffeekannen und Schnürsenkel beispielsweise oder Pfandflaschen und Tannenbäume. Der Verstand des Optikers war besonders gut darin. Man sagte dem Optiker zwei Sachen, die nicht im geringsten zusammengehörten, und er stellte aus dem Stand eine enge Verwandtschaft her. Und jetzt war es ausgerechnet der Optiker, der behauptete, dass der neuerliche Traum vom Okapi ganz gewiss niemandem den Tod brächte. Aber wir wussten, dass der Optiker es eigentlich auch glaubte, vor allem der Optiker. Auch mein Vater sagte, dass das Hanebüchener Unfug sei und unser Irrglaube vor allem daher käme, dass wir zu wenig Welt in unsere Leben hereinließen. Das sagte er immer, ihr müsst mehr Welt hereinlassen. Er sagte es entschieden und vor allem zu Selma im Vorhinein, im Nachhinein sagte er das nur noch selten. Das Okapi ist ein abwegiges Tier, viel abwegiger als der Tod, und es sieht vollkommen zusammenhangslos aus mit seinen Zebra-Unterschenkeln, seinen Tapirhüften, seinem giraffenhaft geformten, rostroten Leib, seinen Rehaugen und Mausohren. Ein Okapi ist absolut unglaubwürdig, in der Wirklichkeit nicht weniger als in den unheilvollen Träumen einer Westerwälderin.
Die Menschen in dem Dorf sind jetzt nicht besonders abergläubisch, aber an den Träumen von Selma kann dann doch keiner vorbei.
Selmas Traum aber schuf Tatsachen. War ihr im Traum ein Okapi erschienen, erschien im Leben der Tod. Und alle taten, als würde er wirklich erst jetzt hier erscheinen, als käme er überraschend angeschlackert, als sei er nicht schon von Anfang an mit von der Partie, immer in der erweiterten Nähe, wie eine Tauftante, die das Leben lang kleine und große Aufmerksamkeiten vorbeischickt. Die Leute im Dorf waren beunruhigt, man sah es ihnen an, auch wenn sie größtenteils versuchten, sich nichts anmerken zu lassen. Heute Morgen, wenige Stunden nach Selmas Traum, bewegten sich die Leute im Dorf, als habe es auf allen Wegen Blitzeis gegeben. Nicht nur draußen, sondern auch in den Häusern. Blitzeis in den Küchen und Wohnzimmern. Sie bewegten sich, als seien ihnen die eigenen Körper ganz fremd, als seien all ihre Gelenke entzündet und auch die Gegenstände, mit denen sie hantierten, hochentzündlich. Sie beargwöhnten ihr Herz, das so viel Aufmerksamkeit nicht gewohnt war und deshalb verstörend schnell klopfte. Sie erinnerten sich, dass es bei einem aufziehenden Herzinfarkt in einem Arm kribbelt, sie erinnerten sich aber nicht in welchem, deshalb kribbelte es den Leuten im Dorf in beiden Armen.
Die Westerwälder versuchen natürlich, sich abzulenken, so wie das heute bei Corona ja auch viele Menschen tun, aber im Buch stirbt nach Selmas Okapi-Träumen immer jemand. Es geht in diesem Buch nicht nur um den Tod, es geht auch um Liebe, um Abenteuer, auch viel um Gemeinschaft im Dorf. Und für mich war es das perfekte Buch, wenn einem die Welt einfach mal zu viel wird. Ja, und jetzt zurück zu den Zigarettenrauchkringeln und zum Schokoriegel. Hier ist das Gespräch mit Mariana Leki.
Sie sehen schon, ich habe zwei Bücher mitgebracht. Also erstmal sagt man natürlich auch im Podcast, guten Tag Frau Leki, wie schön, dass wir uns endlich sehen können.
Frau Leki sagt aus tiefstem Herzen, sie freut sich auch.
Vielen, vielen Dank. Sie sehen, ich habe zwei Bücher mitgebracht. Einmal, was man von hier aus sehen kann, und die Herrenausstatterin. Und ich habe gefühlt in jedes 50 Post-its reingepackt. Ich werde nicht zu jedem Post-it was fragen.
Aber es ehrt mich.
Und einen Punkt habe ich gedacht, will Mariana Leki uns da eigentlich sagen, warum sie diese beiden Bücher geschrieben hat. Und in Was man von hier aus sehen kann, gibt es an einer Stelle das Zitat, wo sie schreiben, Selma wollte mit uns über den Tod sprechen, aber wir ließen sie nicht, als sei der Tod ein entfernter Verwandter, der sich schlecht benommen und den man deswegen ignoriert. Und da habe ich gedacht, findet auch Mariana Leki, dass wir insgesamt viel zu wenig über den Tod und die Trauer sprechen? Oder was ist auch, ja, warum haben Sie diese beiden Bücher so geschrieben, wie Sie die geschrieben haben?
Ja, gute Frage. Also ich wollte gerade das, was man von hier aus sehen kann, da wollte ich dem Tod schon einen der Mittelpunkte geben, weil mir aufgefallen ist, erstens, dass man, wenn man über Liebe schreiben will, was ich ursprünglich machen wollte, wenn man das ernsthaft will, dann kann man den Tod nicht ausklammern. Dann muss man auch vom Tod erzählen, weil der Tod eben alles begrenzt. Das ist das eine. Und tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass jedenfalls in meinem Umfeld wenig über den Tod geschrieben wird, obwohl ja allerorten Tode anstehen. Also auch meine Eltern zum Beispiel werden werden alt und wir sprechen da nicht viel drüber und ich weiß nicht, wie viel Gelegenheit wir noch haben, darüber zu reden. Und dann habe ich so diese Sorge, dass man zu wenig darüber spricht, sich zu wenig damit auseinandersetzt, weil es ist ja nun nicht zu leugnen, der Deal ist, wir leben, weil wir sterben, dann sollte man dem vielleicht wenigstens gedanklich etwas mehr entgegengehen.
Wann haben Sie für sich gemerkt, oh, auch ich werde eines Tages sterben, wir sind alle sterblich? Ich habe vor kurzem ein Interview von Doris Dörje gehört, die gesagt hat, ich bin eines Morgens aufgewacht, da wusste ich das und da sei sie, Achtung, 4 Jahre alt gewesen.
Oh,
yeah. Und da habe ich mich erinnert und habe gedacht, ich habe, glaube ich, mit 8 oder 9 Jahren den ersten Toten, den ich gesehen habe, war ausgerechnet der katholische Pfarrer in meiner kleinen 3000-Seelen-Gemeinde. Der war aufgebahrt in der Kirche. Es hat bei mir aber überhaupt nicht das Gefühl damals als Kind ausgelöst, dass ich darüber nachgedacht habe, dass mir das auch eines Tages passiert. Mhm. Also wann haben Sie das für sich gemerkt?
Ich habe das, kann ich Ihnen ganz genau sagen, durch ein bestimmtes Ereignis. Ich war 7 Jahre alt. Und es gab einen Jungen bei uns in der Klasse, und hier kommt auch der autobiografische Teil dieses Buches, der saß bei uns in der Klasse und ich hatte gar nicht viel mit dem zu tun. Und der brachte mir schriftliches Dividieren bei, freundlicherweise, weil ich das so schlecht konnte. Der hieß Michael. Und eines Tages klingelte mein Wecker, um zur Schule zu gehen. Und meine Mutter sagte, geh heute nicht zur Schule, ist was Schlimmes passiert. Der Michael ist gestorben. Und dann hatte der sich tatsächlich an eine Zugtür gelehnt, die nicht richtig geschlossen war, also wie in dem Buch. Und das hat mich, da habe ich nicht gedacht als erstes, oh Gott, wenn der stirbt, sterbe ich auch. Aber das hat mich sehr erschüttert auf eine Art, wie mich in dem Alter noch nie irgendwas erschüttert hatte. Und ich weiß, dass ich dann auch dachte, wenn das so ist, wenn selbst der stirbt und der ist noch so klein, dann wird mir das irgendwann wohl auch passieren. Aber es kam dann noch Jahre danach, also als ich noch studierte, so mit 24, 25, starben Eltern von einer Freundin von mir. Und da habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, dass ich dachte, gut, deren Eltern, aber meine Eltern bestimmt nicht, die sind eigentlich unsterblich. Also es war so ein komisches Hin und Her.
In Ihren Roman gibt es ja eine andere Ebene. Also der Blank taucht als toter Altphilologe plötzlich wieder, sag ich mal, als Geist auf.
Mhm.
Und in dem anderen Buch trifft Selma ja irgendwann tatsächlich auch Heinrich wieder.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, sie will nicht, dass es ganz traurig ausgeht. An irgendwas soll man sich festhalten können, oder?
Ja, das finde ich. Das ist nie falsch, glaube ich. Es kann sein, also manchmal denke ich, eigentlich ist ja der Tod und ob es ein Leben nach dem Tod ist und wie dann alles ist und ob man dann in die Ewigkeit eingeht und wie soll das eigentlich sein, das ist ja eigentlich ein tolles literarisches Thema, weil da jeder seine ganze Fantasie reinpumpen kann, weil wir nichts davon wissen. Also wir könnten Nachtodeswelten erschaffen, noch und nöcher, macht aber keiner. Und das hat mich auch gewundert, also dass man offenbar so viel Angst oder Respekt davon hat, dass man das gar nicht als Genre, es sei denn in vielleicht irgendwelchen Splatterfilmen oder sowas, sich irgendwie aneignet. Also es ist ja der vielleicht lächerliche Versuch einer Aneignung dessen, was dann womöglich passieren könnte. Und ich kam darauf, dass die Selma ihren Mann wieder sieht, weil meine eigene Großmutter, die ist gestorben, als sie 100 Jahre alt war. Und ihr Mann war 40 Jahre vorher schon gestorben. Und mein Bruder sagte, als meine Oma dann starb, jetzt wird der Opa Paul wahrscheinlich sagen, das wurde aber auch Zeit. Und so kam ich darauf, dass man vielleicht hinterher noch irgendwie kommunizieren könnte. Kann ja sein, in der Literatur kann es passieren.
In der Literatur kann es passieren. Sie lassen ja auch Zeichen sichtbar werden. Also als sich Luise noch nicht so richtig zu Frederik bekennen kann, da fliegt ja plötzlich allerhand in der Küche rum. Mhm. Und macht Piff, Puff, Puff. Ne?
Ja.
Und auch sonst gibt's, ich habe mal gesagt, Sie haben das tatsächlich geübt, weil ich mich gefragt habe, also ich glaube, dass ein Grund, warum diese beiden Bücher, aber vor allen Dingen auch, was man von ihr aus sehen kann, immer noch so gerne und viel gelesen werden und auch wenn man Leute irgendwie spricht und sagt, ich möchte ein Buch verschenken an jemanden, der vielleicht traurig ist, dann wird das Buch ganz häufig, zumindest in meinem Umfeld, genannt. Und ich habe gedacht, das liegt vielleicht auch daran, dass sie Trost eingebaut haben, also so spürbaren Trost, manchmal in so, wie ich finde, sehr alltäglichen Sachen wie den Moncheries, auch ein Hund irgendwie, der auftaucht, ne, Alaska. Aber auch in diesem Bild, und das haben sie auch mal anderswo erklärt, dass sie das tatsächlich auch geübt haben, dass Selma Luise tagelang dieses Kind mit sich rumgetragen hat.
Mhm. Ja, da ging es um, ich glaube, die Stelle, an der ich das erklärte, da ging das darum, ob das magischer Realismus ist. Das kann ich so gar nicht, kann ich gar nicht so beantworten. Aber da saß ich sehr lange und habe überlegt, ein Bild zu finden dafür, dass sie sie trägt über diese Zeit. Und ich meinte das natürlich metaphorisch, dass jemand trauert, man versucht, ihn über die schwere Zeit zu tragen. Und irgendwann stellte ich fest, das ist ja schon das Bild. Also sie muss sie einfach praktisch wirklich tragen. Also ich habe eigentlich ein Bild ins Praktische übertragen, sozusagen, weil ich häufig denke, natürlich geht es nicht, dass man ein 10-jähriges Kind ständig trägt. Auch das ist nur so in der Literatur möglich, ist aber vielleicht ja in dem Fall wahrhaftiger, als die Wahrheit gewesen wäre.
Ich habe mich gefragt, Sie haben das ja in ein Dorf gelegt und ganz oft wird Ihr Roman ja auch unter dem Blickwinkel der Dorfroman irgendwie besprochen. Und für mich ist es das erst in ganz abgestufter Form weit hinten, dass der Kosmos ein Dorf ist. Ich habe mich aber andersrum gefragt, Sie leben ja auch in Berlin. Haben Sie in Berlin jemals einen Leichenwagen im Stadtverkehr im Alltag gesehen?
Habe ich niemals gesehen und ich habe vor gar nicht langer Zeit gelesen, dass die Leichenwagen jetzt auch noch unkenntlicher gemacht werden sollen. Also so, dass man denkt, da ist ein Lieferant mit einer Waschmaschine unterwegs. Also es soll wohl, jedenfalls was das betrifft, immer noch weiter abstehen von der Welt sozusagen. Und ich erinnere mich, dass damals in Köln, als ich jung war und Leichenwagen fuhren vorbei, da haben wir Kinder auf dem Rückweg dann immer auf Wiedersehen und alles Gute gerufen. Und das fand ich gut. Finde ich schade, dass man das nicht mehr machen kann.
Ich kenne das, weil ich aus dem 3000-Seelendorf kenne, dass meine Mutter mir immer gesagt hat, da vorne läuft zum Beispiel Tante Agnes, die gar nicht meine Tante war, aber irgendwie ist ja früher jede Frau Tante. Ja. Und guck mal, die ist ganz in Schwarz gekleidet und das heißt jetzt, sie ist jetzt ein Jahr in Trauer. Mhm. Und dann war das auch ein Zeichen dafür, dass man der eine Hühnersuppe, einen Kuchen und solche Dinge vorbeigebracht hat und auch in einem Jahr, solange sie Schwarz getragen hat, anders angesprochen hat und auch mit ihr umgegangen ist, das auch irgendwie respektiert hat. Vor kurzem habe ich mal eine Journalistin in einer Talkshow gesehen, die auch ein Trauerbuch geschrieben hat und die ganz bunt aussah. Und da war der Moderator ganz irritiert und sagte, sie tragen ja kein Schwarz. Und hat sie gesagt, naja, das wäre ja bei Berlin ja auch so, als sei ich so eine modische Innenarchitektin.
Ja, das ist
schade. Farbe ist auch aus unserem Leben oder die Symbolik ist verschwunden.
Genau, und das ist was sehr Wichtiges, glaube ich, was Sie da erzählen. Es ist ja nicht nur für Sie als Kind gut, Ihnen das zu erklären, warum jetzt Schwarz getragen wird und was das sozusagen zur Konsequenz hat, sondern auch für die Frau ist das gut. Also so, Sie können das einordnen und die Frau kann sich in der Welt nochmal anders einordnen.
Sie machen in Ihrem Buch etwas fast Brutales, weil Sie Selma immer ein Okapi erscheinen lassen in den Träumen und weil man dann so das Gefühl hat als Leser, oh Mist. Was würde ich tun, wenn jetzt ich in den nächsten 24 Stunden sterben würde oder jemand aus meinem Umfeld? Ich weiß gar nicht, was ich dazu fragen soll. Ich wollte es eigentlich nur mal sagen, dass ich es hart fand.
Ja, deshalb habe ich es gemacht. Also nicht unbedingt, um die Leser dazu zu bringen, sondern die Figuren dazu zu bringen, sich zu fragen, was ist das Letzte, was ich tun würde, weil ich die Vorstellung hatte, dass man eine Figur besonders gut dadurch charakterisieren kann, was sie tut, wenn sie denkt, ihr letztes Stündlein hat geschlagen.
Und Selma sagt an der Stelle, oder beziehungsweise Sie schreiben über Selma, alle Taten, als würde der Tod jetzt erst wirklich erscheinen, als käme er überraschend angeschlackert.
Ja.
Das ist auch wieder so ein Punkt, guck genau hin, es gibt ihn und verweigert euch eben nicht. Ne?
Genau, dieses Schlackern erinnerte mich dann eben daran, so wie Rudi Carrell auf die Bühne geschlackert ist in den 80er Jahren, so kann eben auch, vielleicht nicht unbedingt schlackernd, aber auch sehr alltäglich der Tod dann ins Leben treten.
Die Stelle, wo Heinrich zu Selma sagt, lass los, ich hab dich. Das ist für mich eine sehr besondere Stelle, weil ich das auch erlebt habe, dass es für manche Menschen schwer ist zu gehen. Mhm. Wo haben Sie die entliehen genommen?
Ganz banale Geschichte eigentlich, aber die sehr irgendwie dann auch sehr funkelte. Ich war mit einer Freundin, unsere Kinder waren noch klein, und ich war mit einer Freundin auf dem Spielplatz und ich bruselte mit meinem Sohn im Sand herum und sah so aus dem Augenwinkel, dass meine Freundin an so einem Spielpiratenschiff stand und ihr kleiner Sohn, der konnte dann nicht mehr alleine runter und krabbelte da so los. Und dann hielt sie ihn so fest mit den Armen nach oben und sagte, lass los, ich hab dich. Und irgendwie dachte ich so, das könnte ein Erleuchtungsmoment sein. Also es war so ein ganz kleiner Moment, aber ich habe den nie vergessen. Es ist schon, die Kinder sind jetzt 12, also es ist Jahre her, aber ich habe das nicht vergessen. Und ich dachte, dieser Satz passt so unheimlich gut dazu.
Und Sie schreiben sich diese Erleuchtungsmomente dann auch auf oder wie, woher nehmen Sie die?
Genau, das habe ich dann, möglicherweise schreibe ich es auf. Neuerdings habe ich einen Hund und deswegen nur eine Hand frei und dann spreche ich sowas immer in mein Handy rein.
Der Hund kann sich's noch nicht merken.
Der Hund, er ist sehr klug, aber so klug ist er nicht.
Es gibt auch eine Stelle in der Herrenausstatterin, die ich auch ganz toll fand und die ich auch schon häufig Menschen in Karten geschrieben habe, wenn ich denen eine Trauerkarte schicken wollte. Das ist die Stelle, wo die Protagonistin sagt, dass sie ihren Mann, muss man ja sagen, den Zahnarzt Jakob, immer noch sehr vermisst. Und Blank sagt dann zu ihr, der Schmerz wird auch immer bleiben, aber vielleicht ist er irgendwann so wie die Musik aus der Wohnung des Nachbarn, die wird leiser. Mhm. Ganz schön. Und auch da die Frage, woher nehmen Sie das?
Das freut mich, dass Ihnen das so gut gefallen hat. Wie kam denn das eigentlich? Also ich glaube, das kam daher, dass ich hatte auch so einen Nachbarn, der hat Klavier gespielt. Und der hat meistens schön Klavier gespielt, aber manchmal nervte es trotzdem. Und es war dann irgendwann so ein Ton, der immer da war, den man nicht ignorieren konnte und auch nicht ignorieren wollte. Aber man konnte dann, ich habe dann gelernt, trotz dieser Musik, die da immer so im Hintergrund war, mal mehr und mal weniger, trotzdem meine Arbeit zu tun und meine anderen Sachen zu machen und so. Es war wie so ein Hintergrundrauschen. So dadurch kam ich darauf.
Ich frage mich immer, tun sich manche ja wirklich sehr schwer, über den Tod zu sprechen oder über Trauer. Und viele scheitern auch. Ich erlebe das im Büro häufig schon dabei, anderen Leuten Beileid oder Mitleid oder Mitgefühl überhaupt dann zukommen zu lassen, obwohl sie es ganz, ganz stark in sich spüren.
Mhm. Und jetzt schreiben. Was willst du sagen? Ne? Es ist schwer.
Es ist schwer, genau. Sie aber schreiben hier quasi hunderte von Seiten und ich habe mich gefragt, wie halten Sie so Ihren Kompass, dass Sie das selber, was Sie schreiben, welche Metaphern, welche Symbole, auch die Geschichte, die Figuren, wie Sie die ausstatten, wie halten Sie so Ihren Kompass, dass Sie das, sage ich mal, vielleicht auch würdig, ist das schon so ein großes Wort, vielleicht schon so pathetisch, aber dass Sie das selber irgendwie gut finden, nicht so, dass es klebt oder manche sagen ja auch kitschig oder sagen sehr wenige jetzt über Ihre Bücher, aber wie halten Sie so Ihren Kompass? Oder geben Sie es immer zur Kritik und
Sie meinen jetzt mit Kompass meinen Kitsch-Kompass? Also weil es zu sehr ausschlägt?
Genau.
Vor dem Kitsch hatte ich früher sehr viel mehr Angst. Also die vorigen Bücher, Liebesperlen und auch Erste Hilfe, die sind alle noch sehr viel trockener, finde ich. Und die haben so komische, offene Enden, wie das früher üblich war, als man noch auf dem Fräulein-Wunderzug saß. Da war das schick, so offene Enden zu haben. Aber ich glaube, es war auch ein bisschen das Ausbüchsen des Autors, der sich nicht positionieren wollte oder so. Ich traue mich jetzt mehr Pathos und mehr Kitsch. Habe gleichzeitig natürlich aber auch ein bisschen Angst davor. Und dann versuche ich einen Trick, der leider nicht immer gelingt. Also ich schreibe was als kitschig rüberkommen könnte. Und dann flankiere ich das mit irgendeinem Witz. Also oder mit irgendeinem ironischen Bruch oder sowas. Und dann kann man vielleicht da leichter reingehen, ohne sich zu wehren und zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben, das ist jetzt kitschig oder so. Aber ich glaube, manche Gefühle sind einfach auch die Grundsteine, aus denen man schließlich Kitsch machen könnte, wenn man will. Und oft liegt das dann auch im Auge des Betrachters.
Können Sie sich eigentlich selber heiter, lustig schreiben? Also können Sie über sich selber lachen? Schaffen Sie das, dass Sie sich in so eine Stimmung schreiben können?
Ja, Ich glaube, ich lache manchmal ein bisschen zu viel über mich selber. Also ja, das ist schon so was Übliches bei uns allen. Also auch mein Sohn und mein Mann, wir bieten uns alle so zum Klauen an.
Okay, ich frage jetzt nicht, wie man das macht.
Das ist angeboren.
Das würde viele Kurse füllen. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass es auch manchmal gar nicht so leicht ist. Sie kriegen jetzt natürlich, wenden sich viele Leute an Sie, die Lesungen sind immer noch voll mit Menschen. Ich war selbst in Leipzig und habe das so gespürt, dass Menschen auch wirklich sehr intensiv zuhören. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch da wieder eigene Geschichten bei den Leuten geweckt sind, die sie ihnen möglicherweise auch gerne erzählen wollen, wenn sie zum Signieren kommen. War Ihnen das so klar, einerseits, dass Sie so viel anstoßen in den Menschen und andersrum, wie schützen Sie sich selbst davor, weil Sie können das ja nicht alles aufnehmen und auf Ihre Schultern laden?
Das stimmt. Bei den Signiersituationen ist es allerdings häufig so, dass die Leute nicht, man würde in Köln sagen, die klemmen sich nicht so auf einen drauf. Also das sind... Die merken dann, da stehen noch andere Leute in der Schlange. Die fassen sich dann kurz. Und wenn dann Geschichten erzählt werden, dann sind die zum Glück, also dann, was heißt zum Glück, aber dann sind die der Zeit angemessen eben auch verknappt. Und dann sage ich eben, dass mir das leid tut, dass sie das erlebt haben und dass ich mich freue, wenn das Buch in irgendeiner Form eine Unterstützung gewesen ist oder so. Aber damit komme ich klar, dass es gibt andere Situationen in Lesungen, die ich sehr schwierig finde beim Signieren, aber die sind ganz anderer Art, soll ich die auch erzählen?
Ja, gerne.
Zum Beispiel, wenn dann eine Frau kommt, also es gibt so eine Vermischung von mir und der Leserin manchmal, das ist ein bisschen schwierig. Es äußert sich so, dass dann eine Frau kommt und beispielsweise sagt, schreiben Sie bitte für meinen liebsten Wolfgang, ich werde dich immer lieben. Und dann sage ich, das kann ich aber nicht schreiben, denn es ist ja nicht mein liebster Wolfgang, sondern ihr liebster Wolfgang. Und dann merke ich, ist eine große Irritation da. Und dann biete ich an zu schreiben, für Wolfgang, den Liebsten von Ute. Sie wird ihn immer lieben, was viel hakeliger klingt. Aber ne? Also da ist sowas, wo ich mich, bei dem, was ich reinschreibe, muss ich mich abgrenzen. Gar nicht so sehr bei dem, was ich höre.
Dann würde ich noch gerne wissen, was lesen oder was machen Sie und vielleicht auch, was lesen Sie eigentlich, wenn Sie traurig sind?
Wenn ich traurig bin, dann lese ich ein Buch von einem Mann, der ein amerikanischer Psychologe, der heißt Stephen Hayes. Und der schreibt Bücher über Ängste und Trauerzustände und einfach, wenn es einem nicht gut geht, wenn man krank ist, wenn man, was weiß ich, Angststörungen hat oder süchtig ist oder sonst, also alle möglichen komischen Schieflagen der Seele sozusagen. Und der hat da eine Art Therapieform entwickelt und hat ein Buch oder zwei Bücher darüber geschrieben, wie man so mit seinen alltäglichen und auch mit seinen großen Sorgen besser umgehen kann, indem man sie einfach mehr in sein Leben integriert, also indem man nicht mehr wie in der Verhaltenstherapie versucht jetzt, wie kriege ich das jetzt weg, ne? Also wohin tue ich das jetzt, sondern es einfach, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber er schreibt das gar nicht so, das einfach alles mit auf die Reise zu nehmen, also große Angst zu haben, Panik zu haben und aber trotzdem auf Lesereise zu fahren, so, also und trotzdem mit diesen ganzen Ängsten und Nöten sehr, ja, wie Sie vielleicht sagten, so würdevoll umzugehen. Und der hat mich so gekriegt, weil der so lustig schreibt. Also das habe ich noch nie erlebt in so einem Buch, dass jemand das so mit so viel Spaß auch alles beschreiben kann. Ein sehr kluger Mann.
Und Sie dürften ja, weil Sie das ja auch häufig sagen, durch Ihren familiären Background, ne, weil Ihre Eltern ja selber in dem Feld tätig gewesen sind, ja ziemlich viel Literatur schon als Kind uns immer angeguckt haben.
Ja, ja, das war aber eher Freud und ach je.
Ich muss mal einmal unter den Tisch gucken. Sie haben die Klackerschuhe schon an.
Ich habe natürlich schon die Klackerschuhe an. Ohne geht's ja nicht.
Jetzt müssen Sie bitte noch erklären, warum Klackerschuhe.
Das Problem ist, dass ich sehr selten Klackerschuhe anziehen kann, weil ich so eine Knieentzündung habe und deswegen immer diese, kennen Sie die, diese hässlichen Nike die so aussehen wie vermoderte Pilze irgendwie. Die muss ich immer anziehen, weil die so leicht sind. Und da hört man sich aber gar nicht gehen mit. Also man kommt irgendwie immer angeschlichen. Und es gibt mir irgendwie, weil ich auch nach 200 Lesungen mit Lesungen immer noch nicht so richtig gut befreundet bin, gibt mir das so ein bisschen Sicherheit, wenn man so Schritte gehen hört. Also wenn man mich nicht auf die Bühne, wenn ich mich nicht auf die Bühne gehen hören würde, würde ich denken, ich bin vielleicht nur ein Gespenst. Ich bin vielleicht gar nicht wirklich da.
Das würde ja auch ein bisschen zu Ihnen passen.
Würde auch passen, ne? Ja, wäre auch mal.
Sie sind ja, glaube ich, in einem Interview mal gefragt worden, ob Sie so wie in der Szene eines Buches, wo, ich glaube, das ist der Feuerwehrmann, ne, der fragt oder sagt, du hast einen Wackelkontakt mit der Realität.
Genau.
Sie auch gefragt worden sind, ob Sie so einen haben und Sie bestreiten das ja gar nicht unbedingt.
Ne? Nö, bestreite ich auch nicht unbedingt. Also nicht immer. Manchmal funktioniert das sehr gut, aber manchmal, glaube ich, muss man auch einen Wackelkontakt mit der Realität haben, wenn man jemand erfindet, wie aus der Herrenausstatterin Katja Wiesberg, die halt da immer mit einem Geist zusammen ist. Also da muss man ja selber auch irgendwie einen an der Schacke haben.
Sie haben Frederik in einer Situation sagen lassen zu Luise auf Wiedersehen, es war ein Abenteuer, dich kennenzulernen.
Mhm.
Ich sage auch, es war ein Abenteuer, Sie kennenzulernen und sprechen zu dürfen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Danke.
Mariana Leki ging dann mit ihren Absatzklapperschuhen auf die Bühne zur Lesung. Die beiden Bücher, die gibt es als Taschenbuch und der Buchladen um die Ecke freut sich, wenn ihr sie dort kauft. Und wenn ihr mögt, dann bis zum nächsten Mal. Dann geht es hier bei Troststoff um eine andere Autorin, die auch viele Bücher geschrieben hat, aber vor allem gezeichnet hat, Judith Kehr. Bis dahin, tschüss.
Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.